Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir leben in einer Zeit, in der es unpopulär ist, über Schuld zu reden. Das ist auch nicht erst seit gestern so, sondern eine Entwicklung schon der letzten Jahrzehnte. Sicherlich gibt es Schuld, doch oft sind die anderen schuld. Die Erziehung, die Umstände. Die eigenen Charakter- und Wesenszüge eines Menschen haben nichts mit Schuld zu tun. Der Mensch ist ebenso. Um den Begriff Sünde ist es noch schlechter bestellt. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die überwältigende Mehrheit in Deutschland mit dem Begriff Sünde nichts anfangen kann und auch gar nicht weiß, was Sünde überhaupt bedeutet. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Verstöße gegen die 10 Gebote nach dem deutschen Strafrecht meistens auch nicht mehr bestraft werden. Also gut, Mord und Totschlag, die werden noch bestraft, Raub und größerer Betrug auch. Aber selbst die Falschaussage vor Gericht, ausgenommen unter Eid, führt zu keiner Strafe. Und von Gotteslästerung will ich erst gar nicht sprechen. Ein Mann im Alten Testament, von dem man annehmen müsste, dass er weiß, was Sünde ist und welche Folgen entsprechendes Tun hat, ist der König David. Doch im folgenden Bibelabschnitt werden wir feststellen, dass dies auch bei ihm nicht selbstverständlich der Fall ist. Und dazu möchte ich mit uns gemeinsam lesen, 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 14. Die Strafrede Nathans und Davids Buße. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren 2 Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, sodass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Da sprach David zu Nathan, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr. Sieh, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Das Thema der Predigt lautet unser Umgang mit Schuld. Es war zu der Zeit, da die Könige zum Kampf auszogen. Da blieb David in Jerusalem und sandte stattdessen Joab und seine Knechte aus. David ruhte sich aus und entspannte. Am Abend lief er auf dem Dach seines königlichen Hauses umher, schaute so durch die Gegend und dann geschah es. Er erblickte eine sehr schöne Frau beim Baden. Wie sollte er mit dieser Versuchung umgehen? Der Tag fing doch so harmlos an. Da wurde ich direkt an Jakobus 1, 14 und 15 erinnert, wo es heißt, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hier ist von jedem Einzelnen die Rede. Jeder Einzelne ist für seine Schuld selbst verantwortlich. Am besten wäre es gewesen, David schaut einfach wieder weg und bekommt seine Gedanken unter Kontrolle. Doch dies macht er nicht. Er erkundigt sich nach dieser Frau und man sagt ihm, dass sie wohl die Frau Urias ist. Aber auch das kümmert David nicht. Er lässt sie holen und schläft mit ihr. Und dann wird diese Frau mit Namen Batseba schwanger. Ein neues Problem taucht auf. David lässt den Mann Uriah rufen und versucht ihn zu überreden, diese Nacht doch zu Hause zu verbringen, in der Hoffnung, dass Uriah mit Batseba schläft und alle denken, das Kind sei dann von ihm. Doch dieses Vorhaben Davids misslingt. Danach versucht David, ihn betrunken zu machen, doch auch da schläft Uriah nicht zu Hause bei seiner Frau. So, daraufhin schickt David einen Brief zu Joab und befiehlt ihm, Uriah im Kampf an die vorderste Front zu stellen. In diesem Kampf wird Uriah getötet. Nach der Zeit der Trauer nimmt David Batseba zu seiner Frau. Nun lebt David weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Man fragt sich, wie ist so etwas möglich bei einem so gesegneten Mann? Der erste Punkt heute Morgen, die Erkenntnis der Sünde. Das Gute in dieser Geschichte ist, dass Gott David nicht einfach so laufen lässt, im Gegensatz zu den Gottlosen, die Gott dahingegeben hat. Doch David scheint nichts von seiner Schuld zu ahnen, also greift Gott ein und sendet den Propheten Nathan zu ihm. Als Nathan bei David ist, erzählt er ihm eine kleine Begebenheit, die Verse 1b bis 4, die ich dazu nochmal vorlesen möchte. Also die Begebenheit, die wir gerade gehört haben. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, sodass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eines zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Das scheint sehr ungerecht zu sein. Und die Reaktion Davids lässt auch nicht lange auf sich warten. David geht offensichtlich davon aus, dass sich diese Geschichte wirklich so zugetragen hat. David wird sehr zornig und spricht zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Wenn es um Recht und Ordnung ging, da war David in der Regel sehr schnell dabei. Aber nicht nur, dass er ihm den Tod wünscht, nein. Er bestätigt dies sogar durch die Berufung auf die Gegenwart Gottes. So wahr der Herr lebt. Christen können schrecklich blind sein für ihre eigene Sünde. In unserer Gesellschaft hört man öfters mal den Spruch, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. David sagt weiter, dass dieser Mann das Lamm vielfältig bezahlen soll, weil er dieses getan hat. Und jetzt kommt's, weil dieser Mann kein Erbarmen geübt hat. Vielleicht kennst du dies auch, dass du schnell dabei bist, dich über das vermeintliche Unrecht aufzuregen, welches in deiner Umgebung passiert. Da sollte mal härter durchgegriffen werden. Die sind doch sowieso alle gekauft. Wir Christen haben immer weniger Rechte. Bei mir auf der Arbeit höre ich manchmal den Ausspruch, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Uns selbst gegenüber achten wir manchmal sehr darauf, wie andere uns begegnen, welchen Tonfall sie wählen. Unser Verhalten anderen gegenüber ist vielleicht manchmal dagegen etwas weniger zimperlich. Es ist jedenfalls erschreckend, dass David so blind für seine eigene Sünde ist. Es wäre genauso erschreckend, wenn du so blind für deine offensichtliche Sünde wärst. Nathan sprach dann zu David, du bist der Mann. Es geht hier um dich. David kommt zur Erkenntnis seiner Sünde, weil Gott den Propheten Nathan zu ihm schickt, der ihm dann das Wort Gottes weitergibt. Gott, der Herr, lässt ihm weitersagen, dass er ihn zum König über Israel gesalbt hatte und aus der Hand Sauls errettet. Gott hatte ihm ein Haus gegeben, mehrere Frauen, das Haus Israel und Juda. Und wenn das nicht genügt hätte, würde Gott ihm noch dies und das hinzufügen. Und so lässt Gott David durch Nathan fragen, Vers 9. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Wer sündigt, achtet nicht auf die Worte Gottes und lebt so, als ob Gott nicht da wäre. Gott spricht die Sünden ganz klar an. Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. David, du bist ein Mörder und Ehebrecher. Obwohl David Uriah nicht selbst getötet hat, macht Gott ihn dafür verantwortlich. Zwei todeswürdige Verbrechen. David dachte, es würde nicht rauskommen, doch der lebendige Gott hatte alles mit angesehen, so wie in unserem Leben auch. Die Sündenerkenntnis kam hier bei David durch Nathan. Im Grunde genommen kommt sie immer durch das Wort Gottes. Es kann durchaus sein, dass wir von anderen auf unsere Schuld hingewiesen werden. Wir haben ja die Neigung, Sünde nicht immer so schlimm zu bewerten oder sie auch gar nicht zu erkennen. Jesus hat seinen Heiligen Geist unter anderem deswegen geschickt, damit er die Welt von Sünde überführt. Wir brauchen da Nachhilfe. Von selbst kommen wir oft nicht drauf. Johannes 16, 8 bis 11. Und wenn jener kommt, gemeint ist der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Die Welt wird der Sünde überführt, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Die Menschen möchten gerne ihr eigenes Leben führen, wissen selber, was für sie gut ist und orientieren sich am Zeitgeist. Jesus macht immer wieder deutlich, dass wir Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Zum Beispiel in Matthäus 5, 29 und 30. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Noch radikaler kann man es nicht mehr ausdrücken. Was muss Jesus noch tun, damit du die Ernsthaftigkeit seiner Worte endlich verstehst? Diese Verse gelten uns allen, egal ob du 10 oder 80 Jahre alt bist. Jesus will in diesen Versen nicht zur Selbstverstümmelung aufrufen. Doch der Ernst der Lage soll in jedem Fall deutlich gemacht werden. Wenn du nicht an ihn glaubst und nichts von seiner Gerechtigkeit wissen willst, wird das für dich katastrophale Folgen haben. Es ist für jeden Menschen enorm wichtig, dass er zur Erkenntnis seiner Sünde gelangt. Auch aus diesem Grunde ist ja die Bibel geschrieben worden, dass Menschen überall erkennen, wie weit sie sich von Gott, dem Schöpfer, entfernt haben. Deswegen musste Jesus Christus auf die Erde kommen. Auf den ersten Seiten der Bibel, in 1. Mose 4, wird uns die Geschichte von Kain und Abel geschildert, den Kindern von Adam und Eva. Abel war ein Schafhirte, Kain ein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachten beide Gott ein Opfer dar. Gott der Herr sah Abels Opfer gnädig an, unter anderem wohl deswegen, weil Abel die Erstlinge, also das Beste, gab. Kain machte sich nicht so viel Mühe und Gott sah sein Opfer nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Dies kennen wir bestimmt auch, wenn wir Ablehnung erfahren und der andere wieder mal bevorzugt wird. Doch Gott der Herr spricht mit Kain, er spricht ihn an. 1. Mose 4, 6 und 7. Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Gott weiß alles über uns, er kennt auch unsere Gefühlslage. Bei Kain war seine Abneigung deutlich zu sehen. Gott spricht weiter mit ihm. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Kain, überlege dir gut, wie du jetzt weiter vorgeben wirst. Und das muss ich dir auch sagen. Wenn du nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor deiner Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Eine sehr eindringliche Warnung an Kain, aber auch an uns. Und obwohl Kain genau weiß, dass Gott da ist, mit ihm gesprochen hat und in sein Innerstes sehen kann, geht er mit seinem Bruder Abel auf das Feld und schlägt ihn tot. Eigentlich unfassbar. Gott lässt nicht nur Kain und David zur Erkenntnis der Sünde gelangen, durch sein Wort, sondern auch uns. Und er lässt jedem von uns sagen, was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine eigene Sünde zu beklagen. Klagelieder 3, Vers 39. Ein zweiter Punkt, das Bekennen der Sünde. David macht das, was Kain eben nicht gemacht hat. Er bekennt seine Sünde und bereut sie auch. Nachdem Gott Nathan zu David geschickt hatte und der ihm die Begebenheit mit den Schafen erzählte, entrüstete sich David und Nathan sagte ihm, dass David der Mann wäre, der Mann, der Unrecht getan hatte. Daraufhin spricht David in Vers 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Als ich den Abschnitt in der Vorbereitung das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, das ist aber ein bisschen wenig. Mehr kommt da nicht. Doch nachdem ich mich ein bisschen näher mit dem Text auseinandergesetzt habe, glaube ich, dass David so am Boden war, dass er viel mehr als diesen kurzen Satz nicht herausgebracht hat. David wusste sicherlich tief im Inneren, dass das nicht alles so richtig war, was er mit Uriah und Bathseba getan hatte. Doch mittlerweile waren jetzt schon einige Monate vergangen und David schien ganz gut damit leben zu können. Es wird uns jedenfalls nicht von Angstzuständen oder schlaflosen Nächten vorher berichtet. Doch dann kam der Prophet Nathan zu ihm und David erkannte seine große Schuld. Sein vorheriges Leben, welches er führte, weil er dachte, seine Taten hat ja niemand mitgekommen, fiel nun wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Jetzt ist David verzweifelt und weiß nicht mehr weiter. Und dann reicht es zu diesem einen Satz, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan macht ihm daraufhin auch keine großen Vorhaltungen. Er spricht zu ihm, Vers 13b, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Und dieses Bekenntnis ist ausreichend. Doch hiermit wurde bei David ein Prozess in Gang gesetzt, sodass er bei diesem Bekenntnis nicht stehen geblieben ist. Aufgrund dieser Ereignisse hat er dann kurz danach den Psalm 51 verfasst, wo David ausführlicher wird. Hier setzt sich David dann nochmal mit seiner Schuld und seinem Vergehen auseinander. Dort heißt es unter anderem, wir haben es vorhin ja schon gehört auch, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Ich erkenne meine Übertretungen, meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. In Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Was in unserem Textabschnitt vielleicht zu kurz kommt, wird dann in Psalm 51 wesentlich ausführlicher behandelt. David setzt sich mit seiner Schuld auseinander, denn sein Verhältnis zu Gott ist gestört. Wenn dein Verhältnis zu Gott gestört ist, solltest du dich ebenfalls mit deiner Schuld auseinandersetzen. Eigentlich wäre dieser Psalm 51 auch der ideale Schriftlesungstext gewesen. Von daher bin ich Dominik dankbar, dass er dies als Psalmlesung genommen hat, ohne dass wir uns vorher abgesprochen hatten. Ich habe mich aber bewusst für Psalm 32 entschieden. Hier setzt sich David auch mit Schuld auseinander, doch wir können erfahren, dass Gott bereits auf sein Gebet des Sündenbekenntnisses reagiert hat. Psalm 32, Vers 5. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und was folgt daraus? Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Eine Schuld, die er wie eine schwere Last mit sich umhergeschleppt hatte. Wie kam es dazu, dass David seine Schuld bekannte? Nun, da schreibt er in den Versen davor, die Verse 3 und 4 in Psalm 32. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. David konnte nicht mehr und er fühlte sich ausgepowert und leer. Vielleicht würde man das heute als Burnout bezeichnen. Wenn du dich auch so fühlst, dann prüfe doch mal für dich, ob es nicht einen Zusammenhang zu verschwiegener Schuld gibt. Das muss nicht so sein, kann aber durchaus. Vielleicht sagst du, nee, das ist es nicht, aber ich mache mir so viele Sorgen. Ich habe Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Nun, sich Sorgen zu machen, ist letztendlich auch Sünde, weil es ein Misstrauen gegenüber Gott ausdrückt. Doch David erfährt die wohltuenden Auswirkungen seines Sündenbekenntnisses. Psalm 32, 1 und 2. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Zu erfahren, dass seine Sünden vergeben sind, ist wohltuend. Da kann der Mensch wieder aufatmen, er bekommt seine Lebenskraft zurück. Und wer seine Sünden bekennen will, der muss nicht erst einen Roman schreiben. Ein einzelner Satz genügt. Wichtig ist, dass man seine Schuld überhaupt vor Gott bekennt und dies aufrichtig tut. In der Geschichte vom verlorenen Sohn wird dies zum Beispiel deutlich. Eigentlich könnte Elias, aber der ist heute nicht da, diese Geschichte viel besser erzählen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Nachdem der verlorene Sohn vom Vater abgehauen war und sein Erbe auf den Kopf gehauen hatte, kommt er zur Besinnung und beschließt, zu seinem Vater zurückzukehren und will dann zu seinem Vater sagen, Lukas 15, 18 und 19, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Relativ kurz, in demütiger Einstellung, ohne umständliche Rechtfertigungsversuche. Der Vater sieht ihn schon von Weitem, fällt ihm um den Hals und küsst ihn, ehe der Sohn überhaupt etwas sagen kann. Doch dann nutzt der verlorene Sohn die nächste günstige Gelegenheit und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Doch weiter kommt er gar nicht mehr. Denn der Vater spricht zu seinen Knechten, sie sollen ein Festgewand bringen, einen Ring, Schuhe und das gemästete Kalb schlachten. Jesus sagt selber, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Es kommt nicht auf ein ausführlich formuliertes Sündenbekenntnis an. Entscheidend ist die Herzenseinstellung. Im Vaterunser ist ja diese Bitte ausdrücklich enthalten, wenn auch in wenigen Worten, und vergib uns unsere Schuld. Diese Bitte ist ausreichend. Wenn ich das Vaterunser natürlich auch sage, wie andere zum Beispiel die Nationalhymne singen, weil man dies irgendwann mal auswendig gelernt hat, dann werde ich auch nicht in den Genuss der Sündenvergebung kommen. Gott der Vater möchte dir gerne deine Sünden vergeben, wenn du sie ihm aufrichtig bekennst. Dazu reichen wenige Worte. Deswegen ist Jesus Christus als Retter auf diese Erde gekommen. David sagt in unserem Text zerknirscht Satan hat es auch mitgehört, aber ich habe gegen den Herrn gesündigt. Daraufhin versichert dieser ihm, der Herr hat deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Ja, David, der Herr vergibt dir deine Sünde. Die Beziehung zu ihm ist wiederhergestellt. Und doch bleibt diese Sünde nicht ohne Folgen. Und so komme ich zum dritten und letzten Punkt, die Folgen der Sünde. Sünde hat immer Folgen, denn dadurch ist die Beziehung zu unserem Herrn beeinträchtigt. Oder bedenken wir die Folgen des Sündenfalls. Die Sünde und der Tod mit ihren schrecklichen Auswirkungen kamen in die Welt. Nun sagen vielleicht manche, kann das nicht mal passieren, einmal nicht Gottes Wort befolgt und dann solch eine drastische Strafe? An dieser Geschichte können wir sehen, dass Gott Sünde schrecklich ernst nimmt. Sünde ist schlimm. Das Vertrauensverhältnis zwischen Gott und dem Menschen ist massiv gestört und oft genug macht der Mensch dafür dann auch noch Gott selbst verantwortlich. Ich persönlich glaube, dass es auch viele Christen gibt, die denken, jetzt habe ich Gott meine Sünden bekannt, nun ist alles gut. Aber das stimmt so nicht. Manchmal müssen Christen auch mit den Folgen der Sünde leben. Und deswegen sollten wir Sünde erst recht nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich weiß, das ist keine frohmachende Botschaft, aber die Realität. Die Folgen von Davids Sünden sind enorm. Seine Beziehung zu Gott war durch sein Sündenbekenntnis wiederhergestellt. Doch die Auswirkung seiner Sünde würde er von nun an tragen müssen. In den Versen 10 bis 12 spricht Gott durch Nathan zu David: Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Wahrlich keine rosigen Aussichten für die Zukunft. Es wird Gewalt in seinem Hause sein. Absalom tötet Amnon, Joab tötet Absalom, Salomo befiehlt den Tod von Adonia und Joab. Auch sexuelle Sünde wird in seinem Hause sein, und zwar am helllichten Tage, so dass es jeder mitbekommt. Dieses wird uns in 2. Samuel 16, 21 und 22 berichtet. Und Ahitophel sprach zu Absalom: Geh zu den Nebenfrauen deines Vaters, also David, ein, die er hinterlassen hat, dass sie das Haus hüten. Dann wird ganz Israel erfahren, dass du dich bei deinem Vater verhasst, wörtlich stinkend gemacht hast, und die Hände aller, die mit dir sind, werden gestärkt. Da schlug man Absalom ein Zelt auf dem Dach auf und Absalom ging vor den Augen von ganz Israel zu den Nebenfrauen seines Vaters ein. Welch eine Schande für David. Und jedermann fragt sich, was herrschen da bloß für Familienverhältnisse? Nun kommt etwas sehr Wichtiges, was mir in meiner persönlichen Bibellese zunehmend wichtiger wird. Und dies wird deutlich in Vers 11. Viele Christen meinen ja in Bezug auf die Bekehrung eines Menschen oder zukünftige Unglücke, dass Gott dies lediglich vorhergesehen hat, dass Menschen sich in 1000 Jahren zum Beispiel bekehren oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Krieg ausbricht. Und Gott lässt dies dann geschehen oder greift eben nicht ein. Aber dem ist nicht so. Das habe ich auch ja schon mehrfach in meinen Predigten mal erwähnt. Schauen wir noch einmal den Vers 11 gemeinsam an. So spricht der Herr: Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Also das, was wir in Kapitel 16 über Absalom gelesen haben, war kein unglückliches Ereignis, wo Gott einfach zu spät kam, um es zu verhindern. Nein, nein. Gott selber ist die treibende Kraft dahinter. Zweimal ich will, in dem Vers, den ich gerade vorgelesen habe. Ich will dies tun. Wir glauben an einen souveränen Gott. Der Mensch hat nichts in seiner Hand, noch nicht mal sein Denken. Was nützt es einem Menschen, wenn er 2 Professoren und 3 Doktortitel besitzt und der Teufel ihn schlau gemacht hat? Seine Titel werden ihm im Gericht Gottes nichts nützen. Gott selbst sorgt dafür, dass Absalom diese günstige Gelegenheit bekommt, um sich an seinem Vater zu rächen. Offensichtlich gibt Gott ihm und seinem Ratgeber diese Gedanken ein. Denn so wie er es in Vers 11 ankündigt, geschieht es dann auch. Ich will Unglück über dich erwecken. Im Grunde genommen dient unser Denken entweder dem allmächtigen Gott oder dem Teufel. Denn alles in unserem Leben, was nicht zur Ehre Gottes geschieht, dient letztendlich nur dem Teufel. Die allermeisten Menschen gestalten ihr Leben nur innerhalb von 2 Denkrichtungen. Entweder in der Selbstüberschätzung oder in Selbstmitleid. Also nicht in jedem Augenblick, aber hinsichtlich ihrer Lebensausrichtung. Und auch im Leben eines Christen kommen beide Denkrichtungen immer wieder vor. Die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt zu einer realistischen Selbsteinschätzung komme, ist, dass ich ein Leben in der Abhängigkeit von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, lebe. Der allmächtige Gott sorgt selber dafür, dass David die Folgen seiner Sünden zu spüren bekommt. Und doch, trotz allem, weicht die Gnade Gottes nicht von ihm. Matthew Henry erwähnt zu Vers 10 treffend: Können Barmherzigkeit und das Schwert direkt nebeneinander existieren? Ja, Menschen können große und langanhaltende Heimsuchungen erdulden, aber doch nicht von der Gnade des Bundes ausgeschlossen sein. Eine weitere schreckliche Folge seiner Sünde besteht darin, dass sein gerade geborener Sohn sterben wird. Näheres hierzu wird uns in den Versen 14 bis 23 geschildert. Und dann noch das, welches wir bereits auszugsweise in Psalm 32 gelesen haben. Da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, sodass mein Saft vertrocknete. Sünde hat Auswirkungen auf den ganzen Menschen, sowohl körperlich als auch seelisch. Ich habe von einem gläubigen Neurologen und Psychiater folgenden Beitrag gelesen. Herr X war leitender Angestellter eines großen Konzerns. Er litt seit Jahren unter Angst. Diese Angst wurde zeitweise so erdrückend, dass er sie kaum noch zu bewältigen vermochte. Verständlicherweise wollte er sich seine Angst nicht anmerken lassen und versuchte durch ein Übermaß an Arbeit dies zu kompensieren. Inzwischen hatte er das Pensionsalter erreicht. Trotz seines Alters war er als dynamisch und leistungsfähig geschätzt. Nach außen hin wirkte er sehr selbstsicher, innerlich aber war er von Angst zerquält. Der Arzt fragte ihn: Gibt es irgendeinen Grund für diese Angst? Ich wüsste nicht welchen. Ich habe diese Angst schon jahrelang. Daraufhin fragte der Arzt weiter: Gibt es eine Schuld in Ihrem Leben, die Sie nicht aussprechen wollen? Im Laufe des Gespräches kam es heraus, dass er vor mehr als 30 Jahren aufgrund einer Urkundenfälschung diesen hohen Posten erhalten hatte. 30 Jahre lang trug er sein Geheimnis mit sich herum. Von Zeit zu Zeit überfiel ihm die Angst, diese Sache könnte ans Licht kommen. Der Gedanke daran löste geradezu eine Panik in ihm aus. Die Angst drohte ihn zu vernichten und war gekoppelt mit einer großen Selbstanklage. Das Schuldgefühl trieb ihn noch stärker in die Arbeit, sodass er Tag für Tag Überstunden machte und sich selbst das Äußerste abverlangte. Bei seinen Untergebenen war er wegen der Härte, mit der er gegen sich selbst vorging, geschätzt, aber auch zugleich gefürchtet, da er denselben Maßstab auch an seine Untergebenen anlegte. Er war als schwierige Person bekannt, die an jeden hohe Forderungen stellte. Niemand hatte einen engen Kontakt mit ihm, doch seine Leistung fand große Beachtung. Als jetzt, nach mehr als 30 Jahren, das Bekenntnis herauskam und er diese Angelegenheit auch seinem alten, längst pensionierten Chef unterbreitet hatte, hörten die Angstanfälle auf. Soweit dieser Bericht. Ich glaube, in Deutschland gibt es viele Menschen, die Ängste haben. Nicht zuletzt die Angst vor dem Tod. Und man versucht dann irgendwie damit klarzukommen. Wer es nicht schafft, landet dann irgendwann vielleicht in der Klinik sogar. Und nicht selten besteht ein Zusammenhang zwischen Angst und Schuld. Nun, und schließlich ist die Folge der Sünde der Tod. Ein ewiger Tod. So heißt es in Römer 6, 23a. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Dies hört sich nun wahrlich sehr ernüchternd und deprimierend an. Zeitweise von Ängsten und Schuldgefühlen gequält, steuert der Mensch auf den Tod zu. Gibt es denn da keinen Ausweg heraus? Ist das Leben letztendlich doch sinnlos? Nein, es gibt tatsächlich einen Ausweg, einen Weg, den der allmächtige Gott selbst bereitet hat. In Römer 6 heißt es eben im Vers 23 weiter: Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott hat uns beschenkt mit seinem Sohn Jesus Christus. Es ist undankbar und unhöflich, ein Geschenk abzulehnen. Gott wird dir wahres Leben geben. Wie ist das möglich? Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf die Erde, um den Plan Gottes auszuführen. Er sollte für die Menschen sterben als stellvertretendes Opfer für ihre Sünden. Und dies tat Jesus. Er starb am Kreuz von Golgatha, um deine und meine Schuld zu bezahlen. Doch nicht nur das, er stand am dritten Tage von den Toten auf und lebt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du von Gott nicht mehr wegen deiner Schuld angeklagt. Du bist frei und hast ewiges Leben bekommen. Und du darfst bereits hier auf Erden ein sinnvolles und erfülltes Leben führen. Doch dies hängt auch von dir selbst ab. Ein erfülltes Leben bekommst du nicht einfach so. Es ist auch entscheidend, wie dein Wandel mit Christus aussieht. Wer viele Früchte sammelt, hat hinterher auch mehr zu essen. Wenn du deine Gebets- und stille Zeit auf Sparflamme hältst, wird sich dies auf dein Leben auswirken. Umgekehrt genauso. Also gut, nicht jeder, der eine ausführliche stille Zeit abhält, ist deswegen automatisch der glücklichste Mensch der Erde. Und doch ist es von maßgeblicher Bedeutung, wie es um deine persönliche Beziehung zum himmlischen Vater steht. David hat seine persönlichen Angelegenheiten immer mit dem Schöpfergott geklärt. Schuld, Angst, Bedrängnis, Niedergeschlagenheit, Wünsche. Durch Jesus Christus dürfen wir genauso zu Gott, dem Vater, kommen wie damals der König höchstpersönlich, David. Es ist bezeichnend für David, dass er am Ende der beiden Bußpsalmen 32 und 51 wieder zum Lob Gottes, der Freude, ja des Jubels zurückfindet. Und so wünsche ich uns allen, dass wir im Namen Jesu den letzten Vers aus Psalm 32 in voller Überzeugung mitbeten können. Vers 11. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Amen.